Welche Formen von Gewalt begegnen Ihnen da am häufigsten?
Das ist ganz klar aus gerichtsmedizinischer Sicht die stumpfe Gewalt. Ja. Also man hat quasi Körper gegen Körper, das verursacht Hämatome, das verursacht Riesquetschwunden, das verursacht Schürfungen.
Wie lange werden diese Spuren aufbewahrt?
Zumindest 10 Jahre. Für minderjährige Gewaltbetroffene fängt diese Uhr von 10 Jahren erst mit dem 28. Geburtstag an zu ticken.
Bräuchte jedes Bundesland eine eigene Einrichtung?
Im Grunde genommen ja.
Hörgang Med Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien. Durch die Sendung führt sie Martin Burger.
Ich war nicht mehr dieselbe Person, aber endlich hat mir jemand geglaubt. Das ist ein Zitat der US-Schauspielerin Myra Sorvino, die über selbst erlebte sexualisierte Gewalt spricht. Ein Zitat, das zeigt, wie wichtig es ist, ernst genommen zu werden als Betroffene. Denn Gewalt hinterlässt Spuren, sichtbare genauso wie unsichtbare. Nicht nur in der Glamour-Welt von Hollywood, sondern auch bei uns. In der Wiener Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene an der Med-Uni Wien werden solche Spuren professionell gesichert. Spuren, die Beweise sein können, aber auch Schritte in Richtung Gerechtigkeit und Heilung. Dr. Katharina Stolz, Gerichtsmedizinerin und Leiterin dieser Untersuchungsstelle, spricht hier und heute über die Realität hinter den nüchternen Statistiken, über Mut, Scham, Vertrauen und über die Bedeutung einer Einrichtung, die Betroffenen von Gewalt erstmals Raum, Schutz und Zeit gibt. Mein Name ist Martin Burger und ich freue mich schon auf das Gespräch mit Katharina Stolz. Frau Dr. Stolz, Ihre Untersuchungsstelle ist noch jung und doch schon unverzichtbar. Wie ist die Idee entstanden, Gewaltbetroffenen eine eigene Anlaufstelle in Wien zu bieten? Was war da der konkrete Auslöser?
Also einen ganz konkreten Auslöser gab es nicht und die Idee ist schon viele, viele Jahre gereift. Und wir haben das Glück gehabt, dass der politische Aufwind, den Gewaltschutz zu stärken, in den letzten Jahren und Monaten sehr intensiviert worden ist. Und solche Einrichtungen sind nichts Neues. Die gibt es im deutschsprachigen Raum ja schon sehr, sehr lange. Die Einrichtung, die es in Graz gibt, die Gewaltambulanz, die hat ihre Pforten 2008 eröffnet und jetzt auch über das Gewaltambulanzenförderungsgesetz ihr Angebot erweitert. Und genauso haben wir jetzt zum Glück, muss man sagen, im Jänner 2025 auch über die Gerichtsmedizin eine solche Einrichtung für den Ballungsraum Wien schaffen können.
Sie sagen, ist nichts Neues. Welche Lücke wurde damit aber geschlossen im Gesundheitssystem?
Die Lücke, die man sieht, ist zum Teil sehr groß und zum Teil sehr klein. Das hängt damit zusammen, dass im klinischen Setting, in der Alltagspraxis der Ärztinnen und Ärzte, in den Ordinationen, in den Ambulanzen ja schon sehr, sehr viel, ich sage jetzt mal, forensische Dokumentation gemacht wird. Ja, einfach implizit, wenn eine gewaltbetroffene Person Verletzungen hat, wendet sie sich natürlich meist als erstes an entweder den Vertrauensarzt, das kann der Hausarzt sein oder die Hausärztin, oder sie geht zum Beispiel in eine unfallchirurgische Ambulanz. Und dort fallen diese Verletzungen dann auf, ja, beziehungsweise werden dokumentiert. Das Problem ist nur, dass Anforderungen an eine forensische Dokumentation zum Teil sehr viel umfangreicher sind als das, was in den Ambulanzen oder in den Ordinationen geleistet werden kann.
Genau, das wäre meine nächste Frage. Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit von der einer Spitalsambulanz?
Genau, also es ist so, dass wir einfach ein ganz standardisiertes Prozedere haben und auch zum Teil andere Fragen stellen, als es im klinischen Setting zum Teil üblich ist. Wir haben bei uns, vielleicht darf ich ganz kurz ausholen, wie wir unser Konzept gemacht haben. Also Gerichtsmedizin ist ein Mangelfach. Bei uns ist es so, dass wir nur sehr wenige Fachärztinnen und Fachärztinnen an unserem Institut sind und so eine Einrichtung jetzt nicht im Vordergrunddienst hätten bespielen können. Deswegen haben wir gesagt, ja, wir machen ein bisschen ein anderes Modell. Wir suchen uns motivierte Allgemeinmedizinerinnen, die wir ganz intensiv forensisch schulen, die dann diese Untersuchungen machen, wobei wir jeden Fall einmal sehen. Das heißt, wir sehen die Dokumentation, wir sehen die Fotos und vidieren das. Und wir sind auch immer im Hintergrund erreichbar. Und das, was die Kolleginnen machen, ist eigentlich auch sehr leicht runterzubrechen. Sie machen eine Anamnese, so wie man es gewohnt ist, aber ein bisschen anders. Sie stellen zum Teil andere Fragen, die eben forensisch wichtig sind. Und dann untersuchen sie die Person von Kopf bis Fuß. Und das, was die Untersuchungsstelle auszeichnet, ist einfach diese lückenlose, wirklich allumfassende Dokumentation von jedem Befund, egal wie klein er ist. Also das heißt, jeder kleine Kratzer, jedes noch so kleine Hämatom wird beschrieben, wird auch fotodokumentiert. dokumentiert. Und das kann mitunter in allfälligen späteren Gerichtsverfahren sehr, sehr relevant werden, wenn es dann vor allem auch in den Verfahren darum geht, Beweise zu würdigen und für den Richter oder die Richterin sich dann die Frage stellt, ja, welcher Geschehensablauf ist jetzt eigentlich plausibler?
Was wäre so eine forensisch relevante Frage?
Ja, da gibt es für mich immer so ein Beispiel, das ich ganz, ganz gerne nenne. Und das ist für mich der Angriff gegen den Hals. Ja, so das, was man klassisch unter dem Würgen kennt. Ja. Und das kann Befunde machen, die sehr diskret sind, die auch sehr schnell wieder verschwinden. Also wir sehen, wenn der Hals, die Halsweichteile länger komprimiert werden, dann kommt es zu einer Stauung, Kapillare da platzen und es kommen ganz, ganz feine punktförmige Einblutungen, Petechien in den Augenbindehäuten, um die Augen, hinter den Ohren, in der Mundschleimhaut. Ja. Und die können zum Teil sehr fein sein, vereinzelt, wenn man die nicht dokumentiert. Da hat man einen Befund verloren, der sehr wichtig sein kann, wenn es zum Beispiel darum geht, naja, war dieser Angriff gegen den Hals, war diese Kompression jetzt kreislaufwirksam oder nicht? Ja. Und das kann man dann mit den Petechien zum Teil bejahendenfalls auch so beantworten.
Sie haben also eine Einrichtung geschaffen oder waren an der Entstehung maßgeblich beteiligt, die Betroffenen unabhängig von einer Anzeige, das sollte man vielleicht auch erwähnen, hilft. Es ist ein sicherer Ort, es ist ein niederschwellig zugänglicher Ort. Jeder kann sich das anschauen, das ist nicht verborgen hinter irgendwelchen Sicherheitstüren. Lassen Sie uns jetzt über diese ersten Monate an Ihrer Untersuchungsstelle sprechen. Fast 300 Untersuchungen in 8 Monaten. Das kann man sagen, okay, Wien ist eine Großstadt, ist jetzt nicht so überraschend, aber es zeigt doch für eine Stelle, die man vorher nicht gekannt hat, wie groß der Bedarf ist. Hinter jeder dieser Zahlen, und 300 ist so eine Zahl, steht aber eine Geschichte. Ein Mensch, wer kommt da zu Ihnen? Über welche Wege? Ne?
Also wir haben es vermutet, schon bevor wir gestartet haben, dass natürlich ein Großteil der Betroffenen weiblich sein wird. Und das hat sich auch bewahrheitet. Also wir haben jetzt im ungefähr 84-85% weibliche Gewaltbetroffene, die zu uns kommen, aber das heißt eben auch, ja, ein Teil, die zu uns kommen, sind männlich. Also das haben wir in der Höhe vielleicht auch nicht ganz so erwartet und es ist meistens, und das ist ja auch unser Fokus, so, dass die Gewalt sich eben im sozialen Nahraum abspielt. Also das heißt vorwiegend Partner, Partnerinnen Gewalt, ja, aber auch eben im familiären Setting zum Beispiel. Und das sind oft Menschen, die auch eine lange, lange Vorgeschichte haben, wo es auch eine lange Gewaltvorgeschichte gibt und die zum Teil eher zum ersten Mal vielleicht die Geschichte erzählen, wie es bei ihnen zu Hause abläuft, wie die Ängste sind, was schon alles passiert ist. Und da ist so eine Einrichtung zum Teil auch dahingehend sehr, sehr wertvoll, weil man sich einerseits die Zeit nehmen kann und das auch würdigen kann und auf der anderen Seite auch gut beraten kann, in welche Richtung es jetzt weitergehen soll.
Welche Formen von Gewalt begegnen Ihnen da am häufigsten?
Das ist ganz klar aus gerichtsmedizinischer Sicht die stumpfe Gewalt. Ja. Also man hat quasi Körper gegen Körper, das verursacht Hämatome, das verursacht Riskquetschwunden, das verursacht Schürfungen. Und das, was so eine Untersuchungsstelle auch auszeichnet, ist, dass wir natürlich vorwiegend auch ganz, ganz viele unter Anführungszeichen Bagatellverletzungen dokumentieren. Ja. Und das sind die Verletzungen, die zum Teil im klinischen Rahmen untergehen können, weil die nicht behandlungsbedürftig sind, aber aus forensischer Sicht zum Teil eine hohe Relevanz bekommen können.
Also nicht nur blaue Flecken sozusagen oder nicht harmlose blaue Flecken, sondern eben relevante Spuren.
Genau, weil man dann sagen muss, ja, wenn jetzt da das Hämatom ist und es wird erzählt, ich bin gepackt worden, ich wurde festgehalten, mir wurde ein Faustschlag versetzt, ja, dann ist es zum Teil wirklich ganz, ganz wichtig, dass man genau weiß, wo sich diese Verletzungen befunden haben und wie die gestaltet gewesen sind.
Was bedeutet es jetzt für eine Betroffene, wenn Beweise, wie es heißt, gerichtsfest gesichert werden konnten, auch ohne sofortige Anzeige? Ja? Es besteht ja kein Druck anzuzeigen, ja. Aber was gibt man der Betroffenen da in die Hand?
Die Betroffenen bekommen eins, und das ist eben Zeit, wie Sie schon gesagt haben. Ja, also sie können in Ruhe überlegen, will ich eine Anzeige erstatten oder nicht. Und sie bekommen natürlich von uns auch quasi das Paket, dieses geschnürte Paket, das wir ihnen dann mitgeben können, an Befunden und an Fotodokumentation, mit dem sie dann später auch in eine Anzeige oder in ein Verfahren gehen können. Und man muss schon sagen, dass das große Vorteile bietet, wenn man sich in einer Untersuchungsstelle dokumentieren lässt im Vergleich zum klinischen Bereich.
Wie lange werden diese Spuren aufbewahrt?
Zumindest 10 Jahre. Für minderjährige Gewaltbetroffene fängt diese Uhr von 10 Jahren erst mit dem 28. Geburtstag an zu ticken.
Sie sehen also täglich was Gewalt anrichtet in unserer Gesellschaft, körperliche, aber eben auch seelische. Aber doch ist Zeit der entscheidende Faktor. Was brauchen Gewaltbetroffene in den ersten Stunden und Tagen am dringendsten?
Sie brauchen einerseits jemanden, der ihnen wirklich sagt, okay, es ist wichtig, dass das, was jetzt da ist, sofort dokumentiert wird. Das ist einfach in den ersten Momenten nach solchen Erfahrungen nicht das, was einem als erstes in den Sinn kommt, ja, dass diese Verletzungen dokumentiert werden müssen. Und dann natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass man ein Wissen darum hat, welche Möglichkeiten man hat. Und Österreich hat sehr, sehr viele Opferschutzeinrichtungen, sehr, sehr gute Angebote, von denen man wissen muss. Also das ist jetzt nichts, was jeder weiß, ja, da braucht man einfach eine richtig gute Beratung.
Wenn Sie jemanden untersuchen, der Gewalt erlebt hat, ist das mehr als ein medizinischer Akt, das ist auch eine emotionale Geschichte. Wie schaffen Sie es da, im Vorgespräch haben wir schon darüber geredet, professionelle Distanz zu halten und trotzdem diese Empathie aufzubringen?
Die Gerichtsmedizin an sich benötigt schon eine gute, distanzierte Haltung, um mit den Inhalten umgehen zu können, mit denen man konfrontiert wird. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Allgemeinmedizinerinnen, die Untersuchungen machen. Also wir schauen einfach, dass wir auch im Team ganz, ganz viel über die Fälle reden. Es gibt jetzt für die Kolleginnen auch Supervisionsmöglichkeit. Und man muss sich immer vor Augen führen, dass das, was man macht, wirklich sehr, sehr sinnhaft ist. Und diese Sinnstiftung hilft mitunter auch sehr stark dabei, dass man sich dann nicht zu sehr von den traurigen Inhalten bedrücken lässt.
Politisch wird viel über den Ausbau von Gewaltambulanzen gesprochen. Graz haben Sie schon erwähnt, Wien ist gefolgt, vielleicht bald auch Linz. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung?
Es gibt in Innsbruck gibt's auch eine derartige Einrichtung, die es auch schon mitunter länger gibt, die personell anders aufgestellt ist als unsere. Ich sehe es insofern ein bisschen problematisch, als dass es natürlich in dieselbe Kerbe schlägt wie bei uns, nämlich der Fachärztinnenmangel ist eigentlich überall ein Thema, nicht nur in Wien. Und es wird wahrscheinlich die nächsten Jahre schon sehr große Herausforderungen mit sich bringen, Einrichtungen wie diese in allen Bundesländern zu etablieren. Wobei man dazu sagen muss, dass wir natürlich nicht nur Wien versorgen, wir versorgen eigentlich auch von unserem Auftrag her Niederösterreich und das nördliche Burgenland mit. Aber da sind wir auch erst gerade dabei, dass wir uns von unserem Wirkungsbereich her in diese Richtung entwickeln. Und das ist mitunter halt schon eine Sache der Organisation. Wenn Sie jetzt überlegen, eine gewaltbetroffene Person in Amstetten, ja, die mitunter sehr, sehr weite Fahrwege zu uns auf sich nehmen müsste, dann müssen wir schon schauen, wie wir das organisieren, wo man sich dann halt einfach vielleicht am halben Weg in einer Klinik trifft. Also es ist auch organisatorisch gar nicht so einfach.
Bräuchte jedes Bundesland eine eigene Einrichtung?
Im Grunde genommen ja. Also ich glaube schon, dass es wahrscheinlich auf lange Sicht gesehen wichtig wäre, dass man die Wege für die Betroffenen so kurz wie möglich hält und auch lokalisiert dort, wo es gebraucht wird, helfen kann.
Gibt es Wünsche an Politik und Justiz in dem Zusammenhang und wie ließe sich der Schutz von Frauen und Kindern nachhaltig verbessern?
Die Politik, finde ich, hat schon ein sehr gutes Zeichen gesetzt, indem sie das Gewaltambulanzenförderungsgesetz in die Wege geleitet hat und durch solche Einrichtungen jetzt wirklich zu 100% über Bundesmittel fördert. Ja. Es gibt aber natürlich, und das sind wir, glaube ich, als Einrichtung gar nicht so sehr gefragt, weil wir nicht wirklich Prävention betreiben. Das muss man schon sagen. Wenn wir tätig werden, dann ist der Schaden unter Anführungszeichen ja schon passiert. Da, wo ich einen extremen Entwicklungsbedarf sehe, ist einfach in der Prävention, dass man bewusstseinsbildend arbeitet und vorwiegend, und ich sehe die größte Chance eigentlich wirklich bei der Jugend und bei den Kindern, dort das Bewusstsein dafür schafft, dass Gewalt nicht salonfähig ist, ja, den Mädchen und Buben das Handwerkszeug in die Hand gibt, dass sie solche Dinge benennen können, dass sie Unrecht erkennen und dass sie auch später miteinander dann gut umgehen können.
Wir sprechen mit Dr. Katharina Stolz, Gerichtsmedizinerin und Leiterin der Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene in Wien. Gab es in den letzten Monaten Begegnungen, die Sie besonders berührt haben oder bestärkt haben in Ihrer Arbeit?
Besonders berührend ist natürlich, wenn Betroffene rückmelden, dass die Untersuchungen, dass die Begegnungen mit uns, mit unseren Ärztinnen, aber auch mit unserer Lotsin, wir haben auch eine Psychologin bei uns, einfach wahnsinnig bestärkend sind, ja, und sie sich gut aufgehoben und auch gehalten fühlen und danach auch wirklich wichtige Schritte setzen können. Also das ist natürlich extrem erfreulich, ja, auch wenn dieses Thema natürlich ein bedrückendes ist in Summe. Aber man sieht einfach, dass die Arbeit, die man tut, ja, dass die einen Effekt hat und dass die Positives bewirkt.
Gibt es einen Wunsch für die Zukunft der Gewaltambulanz?
Mein größter Wunsch wäre, dass wir auch wirklich viele, viele Jahre noch gefördert werden, dass die Einrichtung nicht zum Stillstand kommt und dass wir es auch weiterhin schaffen, auch ärztliches Personal für unsere Einrichtung zu gewinnen, weil das ist mitunter nicht so leicht. Ja. Man weiß, der Ärztinnenmangel ist überall groß. Ja. Im Moment ist es gar nicht so leicht, uns auch personell gut zu bestücken.
Sagt Katharina Stolz. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien.